ARD. Das Schreiben ist eine einsame Angelegenheit, das Lesen im Normalfall auch. Und da weiß man ja gar nicht, was geschieht, wenn der Leser mit diesem Buch jetzt alleine ist. Also ich wünsche mir und hoffe, dass Leute das lesen und sich dazu ins Verhältnis setzen. Also über ihre Liebe nachdenken, darüber, wo sie im Leben stehen. Und ich einfach meine Geschichte zur Verfügung stelle. Und sie können Gemeinsamkeiten finden oder sich spiegeln oder Unterschiede finden. Das wäre schön.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzhaller.
Hohenschönhausen, so heißt ein Berliner Bezirk im Nordosten der Stadt. Viel Plattenbau gibt's dort, aber auch viel Grün. Und dort hat Anne-Dore die Schriftstellerin Katja Oskamp getroffen und mit ihr über ihren neuen Roman Die vorletzte Frau gesprochen. Wieso in Hohenschönhausen, Anne-Dore? Muss man Katja Oskamp nicht in Marzahn treffen?
Ja, auf Marzahn ist sie seit ihrem Bestseller Marzahn, Mon Amour einfach gebucht. Dabei hat sie dort nie gewohnt und die meisten denken auch, dass Katja Oskamp eine schreibende Fußpflegerin aus Marzahn ist. Das stimmt aber nicht ganz. Sie hat am Theater gearbeitet, sie war schon lange Autorin, bevor sie als Nebenjob und um etwas Bodenständiges zu machen Fußpflegerin wurde und dann eben dieses erfolgreiche Buch über die Geschichten ihrer Kundinnen und Kunden geschrieben hat.
Das erklärt ja aber immer noch nicht ganz, warum ihr euch in Hohenschönhausen getroffen habt.
Das stimmt. Wir suchen uns für Orte und Worte ja immer Orte aus, die für die AutorInnen wichtig sind. Also als Schauplatz ihrer Bücher zum Beispiel, als Schreibort oder als Ort der Inspiration. Und Katja Oskamp hat Hohenschönhausen vorgeschlagen, weil sie da vor einigen Jahren hingezogen ist. Sie hat mir dort das Sportzentrum gezeigt. Dort sind wir herumgeschlendert, haben uns irgendwann auch auf eine der Tribünen gesetzt. Und für sie ist dieses riesige Sportzentrum ein wichtiger Ort, denn abends nach dem Schreiben dreht sie immer eine Runde dort auf diesem riesigen Gelände. 5 Hektar ist es groß. Das ist der Ort, wo Katja Oskamp ihren Gedanken nachhängt.
Da hat sie dann auch ihren Gedanken nachgehangen, als sie ihren neuen Roman geschrieben hat, nehme ich an. Die vorletzte Frau heißt er und ist gerade herausgekommen. Knüpft er denn jetzt an Marzahn Mon Amour an?
Ja, ein bisschen schon, weil Katja Oskamp darin nämlich unter anderem erzählt, warum sie, die Autorin, irgendwann anfing, als Fußpflegerin zu arbeiten. Die vorletzte Frau ist ein Künstlerroman. Also es geht darum, wie sie mit dem Schreiben anfing, wie sie sich als Autorin etablierte. Vor allem aber ist dieser Roman eine Liebesgeschichte. Sie war fast 20 Jahre mit dem Schweizer Schriftsteller Thomas Hürlimann zusammen. Im Buch heißt er anders, aber Katja Oskamp leugnet nicht, dass diese Beziehung die Grundlage dieses Romans ist. Und die beiden verbindet sehr viel. Sie selbst nennen es Sex und Text. So sagen sie es selbst. Zwei Schreibende, die zusammen sind, die beide Bücher schreiben, gegenseitig ihre Texte lesen, da wird man sich fast automatisch gegenseitig natürlich auch zum Stoff. Und dieses Buch ist ein Buch über eine Langzeitliebe, über den Prozess einer Liebe, wie sie anfing, wie sie weiterging. Ein sehr persönliches, direktes und auch humorvolles Buch, nicht zuletzt auch über das Älterwerden.
Und über all das habt ihr gesprochen. Anne-Dore und Katja Oskamp sind jetzt unterwegs in Berlin-Hohenschönhausen.
Ja, aber Achtung, es wird laut. Wir haben uns nämlich zuerst an einer Bushaltestelle verabredet und gegenüber war eine Baustelle. Also jetzt kommt erstmal Krach.
Okay, da bin ich gespannt. Ich hoffe, man versteht euch trotzdem.
So, hallo Frau Oskamp.
Ja, hallo, guten Tag.
Hier fährt auch gerade die Tram vorbei und wie in Berlin, wie es sich auch gehört, ist gegenüber eine dicke Baustelle. Das hört man alles. Was hat Sie denn dazu gebracht, hier nach Hohenschönhausen zu ziehen?
Naja, das ist sozusagen mein Alterswohnsitz, würde ich mal sagen. Das ist eine neue Lebensphase. Ich habe ja ein Kind und das ist aber schon groß und ausgezogen und habe sozusagen zu Spitzenzeiten, was ja auch in meinem Buch eine Rolle spielt, zu viert in Friedrichshain in einer Wohnung gewohnt, nämlich mit dem Mann, der Tosch heißt im Buch, mit Paula, der Tochter, mit Kater Übü und mit mir selbst. Und nun sind aber alle aus verschiedenen Gründen verschwunden und da musste ich mich verkleinern und dachte auch, es ist vielleicht besser, der Jugend die Mitte und das Zentrum zu überlassen und im fortgeschrittenen Alter sich doch etwas mehr in Richtung Rand zu bewegen. Ich habe ja auch die Hochhäuser sehr gern.
Also Sie wohnen auch gerne in der Platte?
Ja, ich wohne nicht in der Platte, aber ich gucke auf die Platte. Das ist ja auch toll.
Ah. Auf
Hochhäuser.
Sie sind ja in Leipzig geboren, aber in Berlin aufgewachsen, im Plattenbau in Prenzlauer Berg, oder?
So ist es. Genau. Also ich kenne das Plattenbaugefühl sehr gut und fremde damit eigentlich auch nicht. Aber ich glaube, das hat sich inzwischen sowieso erledigt. Die Platte ist ja jetzt ganz schön in Mode gekommen.
Ja, nicht zuletzt durch Ihren irren Bestseller 2019, Marzahn Mon Amour. Haben Sie das Gefühl, Sie haben durch dieses Buch Marzahn und überhaupt der Platte und solchen Ecken von Berlin zu ein bisschen einem anderen Ruf verholfen?
Ein bisschen, könnte schon sein. Also ich meine, da arbeiten ja viele Leute dran, die werden aber immer nicht gehört. Also meine Erfahrung ist, dass Leute, die das Buch gelesen haben, dann wirklich auch mal nach Marzahn gefahren sind und sich das mal selber angeguckt haben und immer sehr überrascht waren, wie schön es da ist und dass es eben, natürlich gibt es da auch Schwierigkeiten, wie überall in Berlin, aber dass es eben ganz anders sich anfühlt, wenn man da ist und da sich bewegt, als das, was man so gemeinhin immer gehört hat und wo man eher Angst gekriegt hat. Also schon, ja, ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen die Hemmschwelle oder die Berührungsangst ist kleiner geworden.
Sie haben ja einige Bücher schon geschrieben. Die vorletzte Frau ist Ihr fünfter, nicht Roman, aber es ist Ihr fünftes Buch. So ist es, glaube ich, korrekt. Und ich glaube, der richtig dicke, große Durchbruch kam aber wirklich mit Marzahn Mon Amour. Ist das für Sie selbst in Ihrer Schriftstellerlaufbahn auch so eine Art Wendepunkt gewesen oder eher nicht so?
Na doch, von der Wahrnehmung her auf jeden Fall. Für mich ist das mit dem Schreiben natürlich eigentlich immer so durchgegangen. Die Wahrnehmung war aber so, also manche Leute haben mich halt davor nicht gekannt oder viele nicht gekannt und dann gab es auch so Leute, die gesagt haben, da gibt es so eine Fußpflegerin, die hat jetzt ein Buch geschrieben. Das ist natürlich nicht ganz korrekt gewesen, weil ich war das ja schon ein paar Jahre vorher. Aber die ersten Bücher wurden eben nicht in dem Maße in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Aber natürlich, klar, das war ein großer Erfolg und das war auch ganz toll. Es ist, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt, dass man in einem gewissen Alter den Erfolg erst kennenlernt, weil das kann dann nicht mehr so leicht den Charakter versauen.
Wollen wir mal ein bisschen von der lauten Baustelle weg?
Unbedingt.
Das machen wir, oder?
Zwischendurch hört's ja sehr gerne zeigen hier, mein schönes Sportforum.
Ja, da hinten sehe ich schon Fußballer oder Fußballerinnen.
Sportler eben, genau. Und wir müssen aber hier vorne über die Ampel, weil wir dürfen hier, das ist so gefährlich, die Straße. Also dieses Gelände hier, wo wir jetzt gleich drauf kommen, ist riesig. Es ist riesig und jeder darf hinein. Und man kann hier wunderbare Spaziergänge am Abend machen, wenn man sonst zu faul war oder nur am Schreibtisch gehockt hat, ist für mich nicht weit. Und dann gehe ich hier oft meine kleine Abendrunde. Und kennengelernt habe ich es eigentlich während Corona. Da habe ich mich nämlich hier immer mit meinen Eltern im Stadion getroffen, weil hier so viel Platz und so viel so leer war. Ah. Und da haben wir immer mit Abstand eine Flasche Sekt getrunken, damit es nicht so trostlos ist.
Da haben Sie hier aber noch nicht gewohnt?
Nee, noch nicht. Aber da habe ich sozusagen erschlossen.
Ja, ich habe mir das vorhin noch mal auf der Karte angeguckt. Das ist wirklich ein riesiges Gelände mit mehreren Hallen und Außenplätzen.
Es ist halt auch zu DDR-Zeiten entstanden, ist jetzt auch Olympiastützpunkt. Und hier trainieren Spitzensportler. Hier trainiert auch die Jugend. Hier gibt es alles mögliche, Hammerwerfen und eine Eisschnelllaufhalle und ganz viel Fußball und die Radsportler. Und man kann hier so flanieren. Das ist ganz toll.
Und es ist plötzlich auch ein bisschen stiller. Es ist sehr angenehm nach dieser lauten Baustelle.
Genau. Und das Tolle ist auch so was, ich bin ganz spät zum Fußball gekommen. Ich habe immer noch überhaupt keine Ahnung. Aber ich war hier das erste Mal im Stadion in meinem Leben. So spät beim BFC. Das ist hier nämlich die Heimstadt des BFC. Und da habe ich ganz wunderbare Nachmittage und Abende auch schon mal im Vereinsheim verbracht.
Also hier geht Katja Oskamp abends spazieren. Schreiben Sie immer zu Hause, Frau Oskamp?
Ja, immer zu Hause und immer ohne Publikum.
Ohne Publikum?
Ja, nicht im Café oder so.
Ah ja, das machen ja einige, ne? Dass sie sagen, ich muss den Ort wechseln, ich muss raus, Luftveränderung, muss mich irgendwie anziehen.
Naja, ich war mal weg. Also ich bin mal aufs Land gefahren zum Schreiben. Das war auch eine schöne Zeit. Aber da war ich auch ganz alleine.
Ja.
Ansonsten zu Hause. Ich habe also nicht irgendwie so eine Arbeitswohnung oder irgend so einen Arbeitsraum, das nicht.
Können Sie gut alleine sein?
Ja, sehr gut kann ich das. Also es wird auch eigentlich immer besser. Also, ich bin auch wirklich gerne alleine. Also nichts gegen Sie, aber also ja, ich langweile mich auch nie. Also irgendwie bin ich mit mir dann beschäftigt und daddel da so rum und denke dies und denke das und freue mich dann, Leute zu treffen oder zu telefonieren. Aber dieses Hier müssen wir lang.
Ja.
Aber dieses Alleine-Sein ist eigentlich auch natürlich eine Schreibvoraussetzung, ne? Würde ich sagen. Was Asoziales hat es ja.
Da sind so Jungs auf dem Feld und machen wahrscheinlich Sommerferienfußball.
Da, die machen gerade auch schöne Erwärmung.
Wie oft gehen Sie denn hier hin?
Nicht so oft. Ich habe ja mal keine Zeit. Also ich gehe auch wirklich nur hier in dieses Stadion. Ich reise denen jetzt nicht nach oder so. Ich habe ja auch keine Ahnung vom Fußball, wie gesagt. Aber immer, wenn es sich mal ergibt. Man trifft doch immer jemanden, den man kennt. So ist ganz angenehm.
Wollen wir uns hier wohin setzen?
Ja,
oder wie?
Dann setzen wir uns da so ein bisschen hin.
Ja.
Da ist nämlich die VIP-Lounge, habe ich schon gelernt. Und die Sitzplätze. Und dort drüben steht immer der ganz Hardcore-Fanblock.
Und da setzen wir uns jetzt hin.
Und da drüben sind immer die Gäste oder Feinde, wie man will. Ne? Die stehen immer da.
Und wir gehen jetzt in den Fanblock?
Ja.
Machen wir.
So, wir sitzen jetzt hier auf der Tribüne. Wenn Sie, Frau Oskamp, das Buch im Vergleich zu den anderen, zu den vorherigen sich anschauen, hat dieses Buch in irgendeiner Form eine besondere Stellung? Hat sich Ihr Schreiben verändert oder Ihre Einstellung zum Buch?
Also mal ganz grob gesagt, schöpfe ich natürlich immer aus dem, was ich kenne und was ich erlebe und was mir vertraut ist. Ne? Ich bin jetzt nicht der Mensch, der sich Sachen ausdenkt. Ich gebe mir immer weniger Mühe, zu verfremden oder unkenntlich zu machen, weil ich auch gar nicht mehr weiß, warum eigentlich, weil ja dann sowieso alle hinterher fragen und rausfinden, dass es sich um die eigene Geschichte handelt. Da kann man es ja auch gleich zugeben und über was Interessanteres reden. Ansonsten, also irgendwie ist durch dieses Marzahn-Buch, was ja ein bisschen auch eine Sonderstellung auch vom Text her jetzt hat, wie eine andere Freiheit im Schreiben zu mir gekommen. Ich kann das aber gar nicht genau. Also es waren schon immer Sachen, die ich erlebt habe oder die ich dann eben in so Formen gepackt habe. Aber der Aufwand beim Schreiben ist ja immer ganz schön groß. Und wofür man den Aufwand betreibt und auf sich nimmt, muss dann eben immer etwas sein, was einen wirklich interessiert und umtreibt und womit man wirklich kämpft auch. Und wenn man das dann aber macht, dann muss man auch alles sagen.
Die vorletzte Frau ist, würde ich zusammenfassen, die Geschichte einer Liebe, die 19 Jahre gehalten hat, zu einem Mann, der im Buch Tosch heißt. Es ist aber auch natürlich die Geschichte von Ihnen. Sie haben es eben selbst schon gesagt, Sie haben eine Tochter, die spielt auch eine Rolle. Es geht auch um die Zeit, als Sie dann Fußpflegerin geworden sind. Also es ist so wie so ungefähr 20 Jahre aus Ihrem Leben nacherzählt. Haben Sie was über sich rausgefunden?
Das stimmt, 20 Jahre. Also mein Arbeitsauftrag war einfach so die Zeit zwischen 30 und 50. Was ist da passiert? Wieso war ich am Anfang und am Ende dieser Zeit alt? Wie konnte das geschehen? Was habe ich gemacht? Rausgefunden, natürlich nicht im Sinne von einer Erkenntnis, die ich mir jetzt irgendwie übers Bett hängen könnte. Aber ich habe das nochmal vor meinem inneren Auge erlebt und auch gesehen, wie die Dinge sich eben entwickeln, wie die Zeit vergeht, wie man älter wird, wie man Dinge verliert, wie einem aber auch Dinge zuwachsen durch Erfahrung. Und habe es eigentlich so vor mich hingehalten. Ich wollte gar keine Punkte verteilen oder Zensuren oder so. Ich wollte es einfach möglichst nachvollziehbar und deutlich sehen und dachte auch, dass die Geschichte, wie ich sie mit Tosch erlebt habe, erzählenswert ist. Also weil es eine besondere Beziehung ist. Es ist natürlich eine ganz normale Liebesbeziehung mit viel Alltag und so, aber es ist natürlich auch die Beziehung zwischen zwei Leuten, die denselben Beruf haben, und es ist eine Beziehung, wo der Mann sozusagen eher die Lehrerrolle und ich eher die Schülerinnenrolle hatte, und sowas verändert sich ja auch, und man ist natürlich mit 30 eine andere Schülerin als mit 50, und vielleicht kann man sie eben nicht immer bleiben.
Nun kann man natürlich Geschichten total unterschiedlich erzählen, das wissen wir ja alle. Auch Erinnerungen sind ja so eine Sache. Da geht es auch in Ihrem Buch einmal drum, Sie nennen die Erinnerung eine zärtliche Schlampe, eine schöne Formulierung. Sie hätten diese 20 Jahre ja auch ganz anders erzählen können, Frau Oskamp. Wie kam es zu genau dieser Auswahl?
Ich glaube, ich konnte die jetzt heute, also mit meinem jetzigen Wissensstand, konnte ich die nur so erzählen. Jemand anders würde natürlich sehr interessant sein, ne? Wenn jetzt zum Beispiel Tosch über diese Zeit schreiben würde. Ich glaube, wir würden ein komplett anderes Buch lesen. Aber ich konnte sie am besten so erzählen. Ich wollte auch sozusagen nicht groß ausholen und nicht so
ist auch nicht meine Stärke, sozusagen den großen, ausschweifenden Roman, wo alles, wo die Zeit so fließt und alles so durchgeht, sondern ich habe mir ja immer so kleine Stellen rausgesucht und wie so Phänomene aneinandergereiht, kleine Ereignisse oder Dinge, die ich mir gemerkt habe oder Dinge, die vielleicht nicht nur sich selbst, sondern etwas über sich hinaus bedeuten. So ist auch die Form zustande gekommen mit den vielen, vielen kleinen Kapiteln. Das entsprach mir und es war so eine Sammlung, die ich dann formen und sortieren konnte und woraus eben diese Geschichte über diese 20 Jahre entstanden ist.
Sie sind lange zusammen gewesen mit dem Schweizer Schriftsteller Thomas Hürlimann. Das ist überall leicht nachzulesen. Auch Thomas Hürlimann erzählt von der Zeit mit Ihnen. Und das muss ja sozusagen die Vorlage für Tosch sein. Inwiefern hat er denn diesen Text sich angeschaut? Inwiefern hat er diesen Text gelesen oder redigiert oder etwas dazu gesagt?
Naja, also das stimmt, das ist Thomas Hürlimann, der steht, ist sozusagen das Vorbild für Tosch. Tosch ist natürlich trotzdem eine Figur geworden. Natürlich niemals kann man alles erzählen von 20 Jahren, was man weiß. Das Buch war irgendwie auch mal doppelt so dick und was dann stehen bleiben darf, ist doch relativ präzise ausgewählt. Ich habe das Buch und das ist sozusagen auch eine, also passend zu dem, wie es im Buch beschrieben ist, alleine geschrieben. Und die Bücher davor, wie es auch im Buch steht, habe ich ja eigentlich immer mit Toschs Hilfe geschrieben. Und diesmal ist es zum ersten Mal so gewesen, dass ich das alleine geschafft habe, aber natürlich nicht alleine, sondern mit Freunden. Ich habe mir natürlich viele Rückmeldungen geholt von befreundeten Kolleginnen, vom Agenten, vom Verlag, vom Lektorat. Und habe es aber Thomas Hürlimann erst ziemlich zum Schluss geschickt, als es so gut wie fertig war. Und dann hat er es gelesen und hat ihm gefallen. Er hat mir gratuliert zu dieser Liebesgeschichte, die ich über uns geschrieben habe. Und da war ich natürlich froh.
Das ist ja bewegend, weil es ist ja auch eine sehr intime Geschichte, eine private Geschichte. Also Sie zumindest erzählen auch private und intime Momente und sehr persönliche Momente. Und es gibt aber eine Stelle, wo er auch sagt, du musst das aufschreiben, du musst es schreiben. Schon das kommt in diesem Buch, Die vorletzte Frau, vor. Also er hat Ihnen sozusagen fast so eine Art Erlaubnis schon erteilt zu Zeiten, in denen Sie noch zusammen waren, oder?
Ja, also es gibt nur die Erlaubnis. Das habe ich ja auch von ihm gelernt. Wir schreiben, was wir schreiben. Und es ist alles erlaubt. Die Frage ist immer nur am Schluss, ob der Text gut ist. Das ist das einzige Kriterium. Alles andere, moralische Kategorien gibt es gar nicht. Natürlich wird man von außen gefragt und darf man das und hätte nicht und wie findet der und ist es für den nicht, fühlt der sich falsch dargestellt. Das erkennen sich ja auch Leute in Büchern, die gar nicht vorkommen. Da hat man ja schon die schärfsten Sachen erlebt. Aber das alles war eigentlich nie Thema. Und wenn, ist es so, dass er als Schriftsteller natürlich dasselbe Problem auch kennt, dass Leute sich falsch dargestellt fühlen, zu kurz, zu lang, zu wenig, zu nett, zu, also ja, sind halt Meinungen, ne? Aber man muss schon selber die Hoheit über seinen Text behalten. Das habe ich von ihm gelernt. Und was er so für sich in Anspruch nimmt, sein Leben lang als Schriftsteller, hat er natürlich auch mir zugestanden und mich darin ermutigt. Und so kam es.
Als Sie, Katja Oskamp, um die 30 waren, haben Sie am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert. Und Thomas Hürlimann war dort Dozent. So haben Sie sich kennengelernt. Das wird im Buch auch so geschildert. Er ist ungefähr 20 Jahre älter als Sie. Und dann haben Sie sich verliebt und sind eine Beziehung eingegangen und sind dann, haben die meiste Zeit in Berlin gelebt. Er ist immer so ein bisschen gependelt, in die Schweiz auch. Wenn man zusammen ist und beide schreiben, also Sie Autorin, er Autor, ist es dann nicht von vornherein auch in irgendeiner Form schon klar, dass man füreinander auch Stoff ist?
Ich glaube schon, ja. Also man kann es halt nie ausschließen, ne? Man sollte sich nie sicher sein. Und wenn der Stoff, also wenn sozusagen die Geschichte zu einem kommt, die man jetzt als nächstes gerne erzählen will, und da spielt der andere mit, dann ist es eben so.
Aber es war Ihnen wichtig, dass er nochmal draufschaut, bevor es veröffentlicht wird?
Ja, aber eher also auch nicht als Figur. Ich habe sozusagen nicht die Figur gefragt oder das Vorbild für die Figur, ob das Vorbild mit der Schilderung der Figur einverstanden ist, sondern ich habe die Fachkraft gefragt.
Es wird auch so schön beschrieben im Buch Die vorletzte Frau, dass diese Beziehung, die erotisch super funktioniert und literarisch super funktioniert, dass sie die zusammengefasst haben mit den Begriffen Sex und Text. Genau. Das fand ich wunderbar. Und es gab am Anfang so eine Art Zumutbarkeitsauftrag. Mhm. So nennen sie das im Buch. Mhm. Und das fand ich ganz wunderbar, dass es nämlich darum ging, sich einander wirklich zuzumuten. Für mich ist das etwas, was diese Beziehung auch besonders macht, dass, so wie es im Buch beschrieben wird, von Anfang an sowas wie Radical Honesty, sagt man heutzutage, wie so eine radikale Ehrlichkeit irgendwie vereinbart wurde. Wie kam das dazu und hat das für Sie auch die Beziehung so besonders gemacht?
Schon. Und es kam natürlich vor allem deshalb, weil wir ja beide nicht mehr jung waren, sogar ich nicht. Ich hatte ja auch schon Beziehungen hinter mir und auch eine Ehe hinter mir, die ich dann aufgelöst habe. Ich hatte diese kleine Tochter. Also man hatte schon, und er sowieso mit fast 50, natürlich auch eine 20-jährige Ehe. Also man hat da sozusagen schon Dinge begriffen und will natürlich, da hinten ist ein Fuchs, da ist der Fuchs, jetzt ist er weg. Entschuldigung.
Nee, das ist aber in Berlin öfters, ne? Es gibt so viele Stadtfüchse.
Ja, ich habe da eben einen Fuchs gesehen. Also was wollte ich sagen? Ach so, genau, dass wir also beide schon eine Art von Vorleben hatten, wo man bestimmte Fehler nicht wiederholen will. Und wenn man sich auch die Fehler eingesteht oder sagt, ab wann es schiefgelaufen ist oder was der eigene Anteil war, dann heißt das natürlich für die eigene Beziehung, dass man es besser machen will. Und ich glaube, das haben wir ganz gut auch durchgehalten. Eben sich einander zumuten und sich nicht passend machen oder nicht ein Bild von sich schaffen, was dem anderen gefällt, was aber Dinge von sich selbst außer Acht lässt. Und das hat zu tun mit den Vorerfahrungen.
Also ich habe das gelesen als eine wirklich sehr große Liebesgeschichte, eine ganz enge Bindung, ganz viele sehr besondere Berührungspunkte, ob es das gemeinsame Schreiben ist, also die Arbeit an Texten, dann der sehr ehrliche Umgang mit Begehren, mit der eigenen Vergangenheit, mit Wünschen, auch mit Körperlichkeiten, auch mit Gebrechen, Unzulänglichkeiten.
Auch mit Marotten und Macken, ne? Die werden ja auch immer mehr. Und also je älter man wird, umso mehr Marotten hat jeder. Und wenn man dann immer noch versuchen will, die vor dem anderen zu verbergen, da trifft man sich nie mehr, weil man nur mit Verbergen beschäftigt ist. Also es ist eine Entscheidung.
Und auch das Annehmen von der Vergangenheit. Es gibt eine Szene, da stirbt ein früherer Liebhaber oder Freund, Liebespartner von Ihnen. Im Buch heißt er Karl, ein 30 Jahre älterer Schauspieler. Und Tosch geht damit so wunderbar um und will alles darüber wissen und will davon hören und ist so eine richtige Stütze, anstatt dann irgendwie eifersüchtig oder so zu sein von ihrer Trauer. Das hat mich sehr bewegt.
Ja, das ist auch wirklich so gewesen. Und natürlich auch, weil es ein Schauspieler war und weil wir ja so beide vom Theater auch kommen. Da gibt es halt eine grundsätzliche Anziehung und Liebe zum Theater, auch wenn das Theater von heute vielleicht nicht mehr so mit unserem viel zu tun hat. Ja, und es ist natürlich auch eine gewisse Größe, ne, zu sagen, du, alles, was du erlebt hast, interessiert mich und ich will mehr davon hören. Und eben nicht das kleine Würstchen würde eher sagen, deine Vorgeschichte interessiert mich nicht, denn nun bin ich da.
Das kleine Würstchen, das ist schön. Also es ist wirklich ein Plädoyer für Offenheit, für gelebte Nähe. Gleichzeitig aber auch gibt es ja auch einige Momente der Distanz, die in diese Beziehung eingebaut sind. Zum Beispiel gibt es die meiste Zeit keinen gemeinsamen Wohnort. Sie haben mit ihrer Tochter gemeinsam gelebt in einer Wohnung und Tosch hatte, es wird im Buch, seine Junggesellenbude. Und das war auch wichtig, diese Distanz. Sie nennen das im Buch das Leben im eigenen Koffer. Was meinen Sie damit und inwiefern war das gut für die Beziehung?
Naja, das Leben im eigenen Koffer ist eben auch eigentlich eine Erkenntnis aus den vorherigen Geschichten, ne? Also dieses Zusammenleben und ganz eng und ganz dicht und noch ein Haus zusammenbauen oder bewohnen. Wenn man das hat und wenn man das erlebt hat und wenn man es nicht gekonnt hat, dann muss man es ja nicht nochmal machen. Vielleicht ist man einfach nicht geeignet. Vielleicht ist man auch durch den Beruf nicht geeignet. Wenn man alleine sein muss zum Arbeiten, wenn man zu Hause arbeitet, dann muss man ja sich das nicht nochmal abringen in der Annahme, dass je öfter, also je mehr Zeit man nebeneinander hockt, umso besser ist die Beziehung. Das Gegenteil ist ja der Fall. Und durch diese Distanz, das habe ich sozusagen von der Ehe vorher kapiert, auch durch eine Therapie kapiert, aber auch durch Tosch kapiert. Diese Distanz sorgt natürlich eigentlich dafür, dass die Beziehung viel länger hält und viel intensiver sein kann und viel länger lebendig ist.
als ob man sich auch immer wieder füreinander entscheidet, ne? Und nicht so gezwungen ist, sozusagen es ständig miteinander aushalten zu müssen.
Ja, also es gibt ja wirklich viele Beziehungen, wo die beide nebeneinander sitzen, eigentlich wie zwei Möbel, ne? Und das, also es gibt auch Leute, die es können und die sozusagen gar nicht nah genug sein können, aber das heißt ja im Buch dann auch das große Komm her, geh weg. Also immer wieder sich anziehen, sich abstoßen. Das ist natürlich auch nicht reibungsarm. Also da gibt es auch viel zu zanken und viele Konflikte und Bedürfnisse und Ansprüche zu verhandeln. Aber es ist nie langweilig.
Ich glaube, das macht dieses Buch nicht nur, aber auch für viele sehr interessant, weil man wirklich so eine Art Dramaturgie, Anatomie einer Beziehung nachvollziehen darf, wenn man dieses Buch liest. Hätten Sie Lust, Frau Auskamp, einen kleinen Teil zu lesen. Sie haben Ihr Exemplar ja dabei.
Also wir haben ja gerade darüber geredet, dass die Besonderheit darin besteht, dass die beiden eben nicht zusammen wohnen. Und es gab aber in all den Jahren eben eine Ausnahme, der Sommer. Und der Sommer wurde immer verbracht in der Schweiz, in einem alten Bauernhaus. Bei so einer Bauernfamilie gab es eine Ferienwohnung. Und dahin hat Tosch Paula und mich immer mitgenommen. Und wir sind da, also wie eine sogenannte normale Familie, viel gewandert. Wir verliefen uns oft, verpassten letzte Schiffe, Züge und Busse, gerieten in Regengüsse. Tosch, unser erfahrener Schweizer Wanderführer, taufte sich selbst auf den Namen Fehlplani. Wenn wir bei einbrechender Dämmerung ins Bauernhaus getrottet kamen, nicht selten durch Nest und Schlamm verschmiert, grinste der Bauer über die Städter. Auch für mich erfand Tosch einen Namen, den Paula und er wie zwei Lausbuben im Munde führten, das Mutti-System. Man konnte es veräppeln, sich ein bisschen vor ihm gruseln, ihm huldigen und vor ihm in Deckung gehen. Vor allem jedoch konnte man sich vollumfänglich auf das Mutti-System verlassen. Es zeichnete sich durch einen reichen Erfahrungsschatz, vorausschauendes Handeln und klare Ansagen aus. Tosch zollte meiner Mutter seinen Respekt, war erstaunt über meine Instinktsicherheit und schätzte die Nestwärme, die auch auf ihn abstrahlte. Einerseits verneigte er sich vor mir, andererseits solidarisierte er sich mit Paula, um meine Übermacht zu kompensieren. Das Mutti-System packte Proviant in den Rucksack und trug ihn, sorgte für Vitaminzufuhr, Wechselkleidung und Sonnencreme. Sofern wir nicht in einer benachbarten Beiz zum Käsefondue einkehrten oder uns die Bauernfamilie zum Grillieren einlud, kochte das Mutti-System eine Mahlzeit. Tosch war selten dran mit Essen machen, aber wenn er dran war, wuchs sich die Sache zu einem beeindruckenden Großereignis aus. Er bastelte eine Speisekarte in Fantasie-Italienisch, illustrierte sie mit Kloschüsseln oder Schiffen und diese wiederum mit Hitler-Bärten und Frisuren. Tosch konnte gut zeichnen und die vielen Buntstiftpackungen, die er Paula in ihrem Leben geschenkt hat, hat er öfter benutzt als sie. Er deckte den Tisch, rief uns zum Essen und dann hetzte in Tippelschritten, die selbst im Stand nicht zu tippeln aufhörten, ein schleimig unterwürfiger Kellner um uns herum, tupfte sich mit dem Küchenhandtuch den Schweiß von der Stirn, fuhrwerkte mit Pfannen, schepperte mit Topfdeckeln, sortierte 17 Mal die Dekorationstomatenscheiben auf unseren Tellerrändern um und wenn er endlich zu sitzen kam, sackte der gebeutelte Kerl in sich zusammen. Tosch war ein begnadeter Schauspieler für grobe Schwenke, eine Knallcharge ersten Ranges, wie er es nannte, und dass es nur die aufgewärmten Hörnli-Reste des Vortags plus Spiegelei gab, änderte nichts an unserem Vergnügen. Der Kellner hieß Bandscheibi-Schabi, weil Tosch es seit geraumer Zeit mit dem Rücken hatte.
Vielen Dank, Katja Auskamp, für diesen Auszug aus Die vorletzte Frau. Dieses Familienleben ist wunderbar erheiternd. Also da gibt es einige Stellen, in denen Sie schildern, wie diese Patchwork-Familie zusammen Zeit verbringt. Nicht nur verwandeln Sie, Frau Auskamp, sich ab und zu in die renitente Katze Mimi, die Sie wunderbar beschreiben. Auf dem Cover sind übrigens auch zwei Katzen abgebildet. Sondern es gibt eben auch, wie Sie gerade gelesen haben, Szenen im Urlaub und auch ein ganz herzliches und inniges Verhältnis zwischen Tosch und ihrer Tochter. Haddel-daddel nennen sie das, ja, wenn sie mit ihrer Tochter reden, brabbeln. Und die ganze Zeit wird dieses Buch getragen von so einem sehr besonderen, ich sage jetzt mal, der Oskampsche Ton. Das ist einerseits ganz komisch und witzig und leicht und man lacht und dann ist es aber wieder ganz bewegend und ernst, weil sie eben auch sehr ernste Dinge beschreiben. Also späterhin eine sehr schwere Krankheit, die Tosch bekommt. Wie gelingt Ihnen diese Mischung? Die macht beim Lesen unheimlich viel Spaß.
Freut mich, dass Sie das sagen. Ich weiß gar nicht, also beim Schreiben ist es einfach so immer, dass ich versuche, dem möglichst nahe zu kommen, also mich genau zu erinnern. Und wenn ich weiß, wie lustig das war und mich noch, also noch heute lache über bestimmte Szenen oder was wir da für Quatsch zu dritt gemacht haben, dann versuche ich das eben im Text irgendwie herzustellen und wiederzuholen. Und genauso die furchtbaren Momente, die traurigen Momente oder die große Ratlosigkeit, die ja auch dann mit der Krankheit oft geherrscht hat, versuche ich eben auch schreibend einzufangen und zu erwischen. Und so wie im echten Leben, so kommt halt der Wechsel zustande.
Ich wollte Sie gerade fragen, ob Sie auch so durchs Leben laufen, ob Sie diese Einstellung haben oder sich irgendwann auferlegt haben, dass Sie dem Ernst auch immer wieder mit Humor begegnen.
Ich glaube ja. Also ich bin schon eher so gestrickt. Ich bin die mit dem halbvollen Glas. Also das ist schon so meine Grundhaltung, was nicht heißt, dass es nicht auch ganz voll sein könnte. Aber ja, wenn man so ein bisschen die Perspektive wechselt, sind ja Sachen, die einen erst beschäftigen oder die einen traurig machen oder so. Also man kann ja wirklich vielen Dingen auch immer noch eine komische Seite abgewinnen. Und irgendwie passiert mir das auch oft, dass ich dann vielleicht irgendwann doch auch über die Sachen lachen muss oder auch einfach mich wehre mit Humor, ne, um Sachen zu ertragen. Das ist ja auch so eine Technik. Also wenn man schon mal drüber gelacht hat, ist es nicht mehr ganz so beängstigend.
Das Buch ist in 5 Teile unterteilt und jeder Teil hat sehr viele eigene kleine Kapitel. Und ab dem 3. Teil geht es dann um die Krebserkrankung, die Tosch bekommt. Der hat Prostatakrebs, aber schon im fortgeschrittenen Stadium, muss sich diversen Operationen unterziehen. Und es ist wirklich ein Elend. Und Sie sind aber die ganze Zeit an seiner Seite. Ist es Ihnen schwergefallen, darüber zu schreiben?
Ja, das war eigentlich das Schwierigste. Natürlich wegen des Themas, aber auch, weil es noch nicht so lange her war, wie der Anfang. Also das, was ich mit 30 erlebt habe, als meine Tochter klein war, ist natürlich sehr weit weg und hat sich auch schon anekdotisiert zum Teil. Und die Geschichte der Krankheit ist eben noch nicht so lange her. Und da ist es auch, finde ich, sehr schwer, den Ton zu treffen. Also weder zu jammern, noch es irgendwie klein zu reden, sondern also es für das zu nehmen, was es ist, ne? Und das ist mir schon schwer gefallen und es hat auch eine Weile gedauert.
Ich habe beim Lesen so gedacht, wie beeindruckend, wie sehr Sie da waren bei allem, bei allen Handgriffen, bei allen Hilfsleistungen, die Sie da tun konnten. Und dann dachte ich, ist es eigentlich schwerer zu helfen oder ist es schwieriger auszuhalten, dass einem geholfen wird?
Na, das entscheide ich nicht. Also ich glaube, das ist einfach beides schwer. Natürlich derjenige, der krank ist, verändert ja auch seine Wahrnehmung. Der hat ja ein ganz anderes Verhältnis zur Welt plötzlich und fühlt sich auch abgeschnitten. Und dann gibt es halt die eine Figur oder einige Figuren oder Mediziner, die sozusagen die Verbindung herstellen zur Welt. Ich weiß es nicht. Also es ist für keinen einfach und Leute, die so Krankengeschichten erleben oder auch Leute pflegen, wissen das. Im Falle von Tosch fand ich, und das habe ich auch versucht zu zeigen, dass er sich halt die ganze Zeit durchgängig geweigert hat, nur noch Patient zu sein. Also der hat immer darauf bestanden, noch was anderes zu sein und ist es eben dadurch auch geblieben. Er hat ja weitergeschrieben und hat auch noch Bücher veröffentlicht und hat sozusagen am literarischen Leben, so es ging, wieder teilgenommen. Und das ist eben bis heute so. Und das ist auch was, was ich in dem Zusammenleben mit ihm auch gelernt habe. Es mag noch so beschissen sein, aber es bleibt viel länger, als wir denken, ein Gestaltungsspielraum, den wir ausfüllen können. Er ist natürlich nicht mehr so groß wie in der Jugend, wenn man knackig und gesund ist, aber er ist auch nicht null.
Meinen Sie das auch, wenn Sie übers Altern schreiben, dass die stille Arbeit des Alterns heißt, nicht jammern, nicht hadern, annehmen, was vorgesehen ist?
Das hängt damit zusammen, genau. Also man kann eben immer noch sich entscheiden, mit welcher Brille man sozusagen auf den eigenen Zustand guckt.
Ich fand es sehr beeindruckend und diese Liebe geht aber irgendwann zu Ende und zwar nicht mit so einem Knall, zack, jetzt sind wir getrennt, sondern
es ist so irgendwie ein warmer Entzug, nennen Sie das, glaube ich, im Buch. Können Sie das für sich definieren, was dazu geführt hat oder welche Faktoren letztlich dazu geführt haben, dass Sie kein Liebespaar mehr waren?
Also wenn ich das jetzt mit einem Satz so schön sagen könnte, dann hätte ich die letzten 100 Seiten nicht schreiben müssen. Ich war eben auch auf der Suche nach diesem Punkt und habe dann beim Schreiben festgestellt, es gab diesen Punkt nicht, sondern es war ein schleichender Prozess. Und der hat schon natürlich mit der Krankheit zu tun, aber die Krankheit ist nicht der wahre oder der einzige Grund. Hat auch zu tun mit meinem Älterwerden, mit meiner Kraft, mit meinen Möglichkeiten, auch mit diesen 6 Jahren gemeinsam sozusagen schon mit der Krankheit leben, mit Tosch. Ja, das waren immer ganz winzige, kleine Bewegungen und Veränderungen. Und am Schluss, ich meine, rein praktisch gesehen auch mal, ist er ja zurück in der Schweiz als Patient, muss er in die Schweiz zurück, also auch nach Hause irgendwo. Und dann ist die große Frage, geht sie mit? Bleibt sie in ihrem Zuhause, in ihrer Stadt? Und wenn jeder wieder bei sich zu Hause ist, was ist es dann für eine Beziehung? Also eine Fernbeziehung, wo einer immer hin und her fliegt, das ist auch einfach irgendwann logistisch ein echtes Problem. Vor allen Dingen, wenn man 50 ist und nicht 30.
Wenn man so lange sich austauscht, so intensive Gespräche hat, sich so nahe gekommen ist, wie gut kann man sich dann vorstellen, was der andere sagen würde? Also wenn Sie zum Beispiel auch, bleiben wir mal beim Schreiben, wenn Sie Fragen an Ihren eigenen Text haben, können Sie sich dann vorstellen, was er dazu sagen würde?
Wenn ich mich konzentriere und nicht gestört werde, gelingt das, ja. Das habe ich ja auch geschrieben. Also das Gespräch ist natürlich etwas, was mir immer noch fehlt, das Gespräch übers Schreiben, was auch sozusagen nicht ersetzbar ist durch andere Leute, die alle, also auch wirklich mir helfen, aber es ist ja diese spezielle Art der Beziehung und der Kenntnis des anderen gewesen, die das so einzigartig gemacht hat. Aber wenn ich sozusagen sehr konzentriert bin und auch Zeit vergehen lasse, dann kann ich sozusagen richtig die Stimme hören und die warnt mich vor Fehlern, wie ich sie beim Schreiben schon öfter gemacht habe, wo ich die Fehler aber wieder vergesse und dann dabei bin, sie zu wiederholen. Es dauert einfach sehr lange, aber ich kann mich schon erinnern an das, was ich gelernt habe.
Es ist ja auch, es klang jetzt schon ein paar Mal an, ein Buch übers Älterwerden. Also es ist eben ein Buch über eine große, lange Liebe, über das Muttersein, über, es ist auch ein Künstlerroman. Es handelt ja auch davon, wie Sie Autorin werden. Aber es ist ja auch ein Buch übers Älterwerden. Fällt Ihnen das schwer? Sie sind jetzt Anfang 50, glaube ich. Im Buch schreiben Sie auch darüber, wie das ist, wenn man als Frau plötzlich
unsichtbar wird,
nicht mehr angeschaut wird. Fällt Ihnen das Älterwerden schwer oder haben Sie da so jetzt Ihren Frieden gemacht?
Na, es ist ja auch ein Prozess. Da ist man ja auch nie fertig damit. Also es
Sie sind ja auch, Entschuldigung, wenn ich nochmal eingreife, Sie sind ja auch vergleichsweise noch jung.
Ich bin 54 und das ist, also als nächstes kommt dann 60. Also es ist schon, ja, man begleitet es eben so. Ich finde das manchmal erschreckend immer noch, auch wie man sich selber täuscht, wenn man in den Spiegel guckt, also was man sich da so vormacht oder wie man da immer, man sieht ja immer noch blendend aus, oder? Und wenn man das Licht und so, also ist ja alles, ist ja gar nicht. Und dann aber in der Außenwahrnehmung kriegt man ja auch oft gespiegelt, dass man einfach eine ältere Frau ist. Mir wird jetzt manchmal in der Straßenbahn auch ein Sitzplatz angeboten.
Wirklich?
Ja, von so jungen Männern. Aber das finde ich wieder ganz toll, dass sie das machen. Dann kann ich nämlich sagen, nein, danke, ich stehe lieber. Aber das finde ich nicht so schlimm. Es ist, also mit dem Älterwerden ist eigentlich auch wieder eine Frage, wie viel Humor mitspielen darf. Es hat auch Vorzüge. Man kann sich auch wirklich über vieles kaputt lachen, worüber man sich vor 20 Jahren noch so den Kopf zerbrochen hätte, über seine Wirkung, über was jetzt die anderen denken und was man eigentlich wollte und wieder nicht konnte. Jetzt, es ist also oft auch lustig, was man so fabriziert.
Also ist es so ein bisschen wie mit dem Schreiben? Fühlen Sie sich jetzt ein bisschen freier auch als früher?
Ja, es gehört zusammen. Also im Schreiben freier sein und auch im durch die Weltgeschichte spazieren. Es ist nicht mehr so schlimm, wenn was nicht klappt. Man ist ja auch sozusagen schon wieder im Rückbau begriffen. Ja? So wie die Wohnungen wieder kleiner werden, wird ja auch, also die große Aufbauphase und dieses Streben und irgendwann da in der Karriere und da kommt dann noch der große Höhepunkt und jetzt muss man nur alles richtig machen. Der Zenit ist ja überschritten, insofern können wir es uns jetzt auch einfach bunt machen.
Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Gleichzeitig denke ich aber auch, 54 ist ja noch richtig jung. Ich kenne einige Leute, die haben sich mit 70 nochmal richtig doll verliebt, nochmal neu geheiratet und bis 90 noch eine neue Liebe gelebt. In diesem Buch, Die vorletzte Frau, schreiben sie, Tosh war der Mann meines Lebens. Wer weiß? Also was macht jemanden zum Mann oder zur Frau des Lebens? Was führt dazu?
Naja, das stimmt. Man kann das natürlich alles nie wissen. Ne? Zwischen 70 und 90 kann auch noch wahnsinnig viel passieren. Aber diese 20 Jahre, also es ist auch einfach eine lange Zeit und meine allerlängste Beziehung bisher, muss man sagen. Schon allein das ist das Alleinstellungsmerkmal bisher. Und dann ist man natürlich vielleicht nie wieder so zu prägen und so zu beeinflussen oder so lernfähig, so aufnahmegierig wie mit 30 oder mit 40 oder auch mit 50. Ich glaube, das nimmt ab. Man ist dann irgendwann im Großen und Ganzen fertig geformt. Und da ich diese Zeit mit Tosh verbracht habe, glaube ich schon, dass der mich einfach sehr, sehr geprägt hat. Und ob das zwischen 70 und 90 noch mal einer schafft, wage ich zu bezweifeln.
Wir warten ab. Und da wir ja wissen, Frau Oskamp, dass Sie Ihr Leben zu Büchern verarbeiten, bin ich gespannt, was da noch kommt. Wer weiß. Erstmal vielen Dank für dieses Buch, Die vorletzte Frau. Eine Frage noch an Sie. Das Buch kommt jetzt raus. Haben Sie manchmal Leserinnen und Leser vor Augen? Und was wäre für Sie die schönste Reaktion von Lesenden dieses Buches?
Ach na ja, mit den Reaktionen. Ich meine, die sind ja... Also das Schreiben ist eine einsame Angelegenheit, das Lesen im Normalfall auch. Und da weiß man ja gar nicht, was geschieht, wenn der Leser mit diesem Buch jetzt alleine ist. Also ich wünsche mir und hoffe, dass Leute das lesen und sich dazu ins Verhältnis setzen. Also über ihre Liebe nachdenken, darüber, wo sie im Leben stehen. Und ich sozusagen einfach meine Geschichte zur Verfügung stelle. Und sie können Gemeinsamkeiten finden oder sich spiegeln oder Unterschiede finden. Das wäre schön, wenn sie sich ins Vernehmen setzen zur Geschichte. Und vielleicht dann auch ja, sich überlegen, wo sie sind und wer eigentlich ihre Lebensliebe ist.
Vielen Dank, Katja Oskamp, für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Am Ende von Orte und Worte empfehlen wir uns immer gegenseitig kurz Bücher. Frau Oskamp, was haben Sie mitgebracht? Eine Lektüre, die Sie begeistert hat?
Ich möchte ein Buch empfehlen, was erst erscheint, dieser Tage. Und es ist von Katja Lange-Müller. Es heißt Unser Ole. Katja Lange-Müller ist eine Autorin, die ich schon lange kenne und lange schätze und die ich also verehre und die auch mein großes Vorbild ist, weil sie so wunderbare Bücher schreibt. Ich habe es schon gelesen. Es ist ein wahnsinnig dicht gestricktes Kammerspiel. Es geht eben um unseren Ole. Ole ist ein kognitiv beeinträchtigter junger Mann, der sehr groß und sehr dick ist und alleine nicht so ganz lebensfähig wahrscheinlich. Und es geht um drei Frauen, die sich in verschiedenster Weise um Ole kümmern, in einem Haus am Rande der Stadt. Die Mutter, also die leibliche Mutter, die Oma und noch eine dritte Person, also eine ältere Frau, die wahrscheinlich, könnte man sowas wie Leihmutter oder späte Ziehmutter oder sowas sagen. Also es ist eine sehr illustre Gesellschaft und es geht in diesem ganzen Buch im Grunde genommen um das Mutterbild, um Mutterschaft, um Mutterschaft, die man ausnutzt, um Missbrauch von Mutterschaft oder um Ablehnung von Mutterschaft, also sozusagen lauter Antimütter. Und ich finde das in diesen Zeiten auch ganz gut, weil wir ja immer das Mutterbild und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und wir Mütter sind ja immer die Guten und wir sind ja immer auf der richtigen Seite. Das ist in diesem Buch garantiert nicht der Fall. Es ist ein Heidenspaß, das zu lesen. Und spannend ist es auch noch. Also wer sozusagen mal andere Mütter, Antimütter, in geballter Form und sprachlich brillant erleben will, der muss unbedingt Unser Ole lesen.
Die Empfehlung von Katja Oskamp. Katja Lange-Müller, Unser Ole, erscheint im September bei Kiepenheuer und Witsch.
Und ich habe Ihnen, Frau Oskamp, mitgebracht ein Buch aus dem Frühjahr. Ich weiß nicht, ob Sie es schon kennen. Von Jana Scherer, die Rassistin. Das ist eine schwarze Komödie, so steht es auch drauf. Und zwar geht es um eine Uni-Dozentin, Nora Rischer heißt die. Sie hat plötzlich Sorge, dass sie eine rassistische Äußerung gemacht hat. Ist aber selbst gar nicht der Meinung. Aber dann diese ganze Aufregungswelle, wie es dazu kommt, dass man plötzlich gecancelt wird, dass man als Rassistin bezeichnet wird, das ist hier so großartig dargestellt, weil es so witzig ist. Und es sind alle Positionen dabei. Ich fand das einfach mal einen guten Beitrag zu dieser teilweise sehr erbittert geführten Debatte, ohne erhobenen Zeigefinger, sondern einfach ein humorvoller Beitrag, der zeigt, wie absurd das teilweise auch zugeht. Jana Scherer, die Rassistin, dieses Frühjahr bei Schöffling erschienen. Jetzt gehen wir wieder zurück zur lauten Baustelle durch den Sportpark Hohenschönhausen. Und was machen Sie heute noch? Schreiben Sie noch?
Ich besuche heute Abend meine alte Deutschlehrerin. Das mache ich heute.
Wirklich?
Ja.
Die alte Deutschlehrerin? Ja. Hat die dazu beigetragen, dass Sie Autorin geworden sind?
Na klar, die hat meine Aufsätze korrigiert vor, weiß ich nicht wie viel, 40 Jahren. Die lebt hier im Prenzlauer Berg und die besuche ich ab und zu und trinke bei ihr Roséwein.
Anne-Dore und die Autorin Katja Oskamp im Sportzentrum Hohenschönhausen im Gespräch über Oskamps neuen Roman Die vorletzte Frau. Anne-Dore, wem außer Katja Oskamps Deutschlehrerin würdest du denn diesen Roman empfehlen?
Ja, also man muss auf jeden Fall Spaß an Direktheit haben, an diesem besonderen Humor von Katja Oskamp. Es ist so eine wunderbare Mischung aus Ernst und Witz, mit dem sie dem Leben begegnet. Es geht in diesem Buch ums Durchhalten als Künstlerin und auch als Partnerin. Es ist eine große Liebesgeschichte, die sie hier erzählt. Eine Liebe, die viele Hürden überdauert, einen großen Altersunterschied, zum Teil auch räumliche Trennung. Eine schwere Krankheit steht am Ende dieser Liebe. Und das wird alles ganz wunderbar eingefangen in diesem Buch, das eben auch beschreibt, wie Katja Oskamp sich als Autorin über all die Jahre etabliert hat.
Das klingt auf jeden Fall nach einer Lektüre, über die man auch noch länger nachdenken kann, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Katja Oskamp, die vorletzte Frau, ist gerade erschienen im Ullstein Park. 208 Seiten hat das Buch und kostet 22 Euro. Und ein Hörbuch, gelesen von der Autorin selbst, gibt es auch bei Hörbuch Hamburg.
Ja, und diese Woche haben wir noch einen besonderen Tipp. Unsere RBB-Kollegin Natascha Freundl ist mit ihrem Podcast Der zweite Gedanke live zu erleben. Am 1. September beim Festival House of Podcasts um 11 Uhr hier im Haus des Rundfunks in der Berliner Masurenallee. Das ist der Tag der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Und zu Gast bei Natascha Freundl sind Ilko Sascha Kowalczuk, der seit vielen Jahren die DDR-Geschichte analysiert, und Markus Benzmann, der mit dem Recherchenetzwerk Korrektiv die Vertreibungspläne der AfD aufdeckte. Nachzuhören ist dieses Gespräch ab dem 5. September auch online und auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und da findet ihr natürlich auch wie immer Orte und Worte.
Und in unseren Shownotes findet ihr wie immer die Infos zu den Büchern, über die wir in dieser Folge gesprochen haben. Das war Orte und Worte für heute. Ich bin Nadine Kreuzhaler.
Und ich bin Anne-Dore Krohn.
Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anne-Dore Krohn. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.